2 Jahre vor dem eigentlichen Termin begannen die Vorbereitungen. In meinem Terminkalender wurde der Termin geblockt. Und danach in größeren Abständen der Ort reserviert, Gottesdienst geplant, die Gästeliste erstellt. Dann wurde es zunehmend konkreter. Ein Konzept für den Nachmittag überlegt, Essen geplant, Übernachtung organisiert für die Gäste, Einladung verschickt. Fotos zusammengestellt, Spiel vorbereitet. Und dann war die goldene Hochzeit meiner Eltern ein richtig schönes Fest. Manches hätte ohne Vorbereitung nicht geklappt. Die meisten Gäste hätten nicht gekonnt, wenn sie nicht um den Termin gewusst hätten. Fotos wären nicht da gewesen und Essen, da hätte man sich irgendwas aus Kühlschränken zusammensammeln müssen. Liebe Gemeinde, manches geht einfach nicht ohne Vorbereitung. Ich kann nicht meinen Lieblingskuchen backen, wenn ich keine Eier, kein Mehl und vor allem kein Quark habe. Wenn ich mir die Zähne putzen will, dann wäre Zahnpasta, die vorher gekauft ist, schon hilfreich. Wenn ich mit dem Auto fahren will, muss irgendjemand vorher getankt haben. Das muss nicht ich gemacht haben, aber es muss jemand gemacht haben. Und wenn ich jemanden anrufen will, besorge ich mir vorher seine Telefonnummer. Manchmal muss Vorbereitung sein, manchmal ist es nicht dringend nötig, aber bequemer. Ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, dass ich mir meistens abends schon die Kleidung für den nächsten Tag rauslege, damit ich morgens nicht so viel nachdenken muss. Und manchmal bereite ich sogar schon die Kaffeemaschine vor und drücke dann morgens nur noch auf den Knopf. Und dann fließt alles, wie es fließen muss. Mit 3 Freundinnen bereite ich gerade unser jährliches Mädelswochenende, wie wir das nennen, vor. Wir haben schon tolle Wochenenden verbracht, ohne irgendwas zu planen, außer dem Termin und wo wir uns treffen. Aber wir wollen diesmal in Düsseldorf ein Konzert besuchen oder eine Theatervorstellung. Und das muss man vorher planen, damit man Karten hat. Wir bereiten uns auf Prüfungen vor, meistens, hoffentlich, auf die Geburt eines Babys, auf besondere Feste, auf Fortbildungen. Wir bereiten den Urlaub vor, planen, wann es sein soll, buchen ein Zimmer. Und vielleicht erinnern sich einige von euch noch an die eigene Hochzeit mit mehr oder weniger aufwendigen Planungen und Vorbereitungen. Was ich immer wieder erlebe, dass ich auch Begegnungen manchmal planen muss, Begegnungen mit Menschen, damit sie passieren. Weil viele nicht einfach automatisch passieren oder zufällig. Wenn ich zum Beispiel meine Eltern besuchen will oder sehen will, dann muss ich einen Besuch planen. Die kommen nicht einfach zufällig hier vorbei. Und mit meiner Freundin habe ich mich für Montagabend zum Telefonieren verabredet. Damit wir beide wissen, wir haben Zeit, wir sind da und wir können, solange wir wollen, miteinander reden. Liebe Gemeinde, so treffen wir mehr oder weniger viele äußere und innere Vorbereitungen auf kleine und große Ereignisse, um sie schöner zu machen oder um sie überhaupt erst möglich zu machen. Ereignisse und auch Begegnungen mit Menschen. Wir finden in der Bibel Berichte von Menschen, die sich auch vorbereiten auf kleine und große Ereignisse, auf Begegnungen mit Menschen und auch auf Begegnungen mit Gott. Und darum soll es heute gehen. Wir lesen zum Beispiel von Mose, wie er darüber berichtet, wie er sich darauf vorbereitet, von Gott die 10 Gebote zu empfangen, in 5. Mose. Da sind seine Worte: Als ich auf den Berg gestiegen war, um die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, da blieb ich 40 Tage und Nächte auf dem Berg, Brot aß ich nicht und Wasser trank ich nicht. Und der Herr gab mir die 2 steinernen Tafeln. 40 Tage Fasten und dann diese Gottesbegegnung, die nochmal so den Bund Gottes mit seinem Volk festzurte. Der Prophet Elia aß und trank 40 Tage und Nächte nicht, bevor Gott ihm am Berg Horeb in einem leisen Säuseln erschien. Menschen aus der Bibel bereiten sich auf die Begegnung mit Gott vor, oft durch Fasten. Und natürlich ist es nicht zufällig, dass ich, wo nächste Woche die Fastenzeit anfängt, jetzt darüber spreche. Jesus fastet als Vorbereitung auf seinen Dienst in der Öffentlichkeit. Er geht in die Wüste, er wird vom Heiligen Geist in die Wüste geschickt, um Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater zu haben. Und dann hat er diese besondere Begegnung mit seinem himmlischen Vater und mit dem Heiligen Geist, sodass es anschließend heißt, er ging in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und fing dann an, öffentlich zu wirken. Ganz anders die Jünger, die sollen gar nicht fasten. Interessanterweise sagt Jesus das so konkret, die Jünger sollen nicht fasten, sie sollen nämlich die Zeit der Gemeinschaft mit Jesus, solange er noch wirklich präsent ist, anfassbar und sichtbar, als Zeit der Freude erleben. Und Fasten ist mehr so die Zeit des in sich gekehrt Seins, der Überlegung, der Meditation, der Richtungsänderung, und dafür ist dann kein Raum. In der Apostelgeschichte ist dann wieder von Fasten die Rede. Die christliche Gemeinde, die ersten Christen fasten nicht immer, manchmal aber vor besonderen Entscheidungen in der Gemeinde. Vor der Aussendung von Missionaren zum Beispiel oder vor der Einsetzung von Ältesten. Und in der christlichen Kirche wird das Fasten ein fester Bestandteil. Im Mittelalter wird es sogar verordnet als Bußhandlung. Es ist Pflicht für einen richtigen Christen, zu fasten. Das gehört einfach dazu. In der Reformation ändert sich das dann wieder. Martin Luther und andere Reformatoren wenden sich sehr stark gegen diese verordnete Auflegung, und Fasten wurde eher unüblich in der evangelischen Kirche zumindest. Heute wird wieder gefastet, also nächste Woche, heutzutage. Ganz unterschiedlich. Manchmal einfach, um abzunehmen, um gesünder zu leben, um neue Gewohnheiten zu entwickeln. Das ist gar nicht immer christlich oder geistlich gefärbt. Wir Christen fasten, um uns bewusst auf Gott auszurichten, um uns neu zu öffnen für Gott, um Platz zu schaffen für Gott, als Vorbereitung darauf, Gott zu begegnen. Der Alltag wird bewusst unterbrochen, man richtet sich auf Gott aus. Wer fastet, verzichtet bewusst auf irgendetwas. Vielleicht auf Essen, auf Gewohnheiten, auf Fernsehen, auf Süßes, aufs Auto. Die Erfahrung sagt, Fasten tut gut uns. Denn wir haben es nötig, aus unserer Alltäglichkeit auszusteigen. In die Zeiten des Besonderen. Wir brauchen es, dass wir zur Stille und zur Besinnung kommen, und oft tragen Verzicht auf manche Dinge dazu bei, Verzicht auf äußere Dinge, um nach innen zu kommen. Fasten kann eine Vorbereitung auf eine neue Begegnung mit Gott sein. Jetzt schlage ich den Bogen zu unserer Jahreslosung. Ein bisschen gewagt, aber ich schaffe das. Wir beschäftigen uns in den Gottesdiensten ja im Moment mit dem Umfeld der Jahreslosung, mit der Offenbarung 21, diese 6 Verse, 1 bis 6. Und es gibt im 2. Vers in Offenbarung 21, Vers 2, ein Bild, das da mehr so nebenbei eingeführt wird, das Bild der Braut. Die Braut, die schön ist und sich für ihren Bräutigam geschmückt hat, die sich vorbereitet hat, die sich bereitet hat für ihren Bräutigam. Und dieses Wort, das da steht, bereitet hat, geziert hat, also geziert von geschmückt in diesem Sinne, das kommt aus dem Griechischen von dem Wort kosmeo, und davon kommt unser Wort Kosmetik. Eine Braut ist geschminkt, geschmückt, geziert. Und sicherlich hat jede Braut und wird in Zukunft auch jede Braut sich irgendwie mit diesen Themen beschäftigen vor ihrer Hochzeit. Mit Schminke, mit Kleidung, mit Schmuck. Denn Frau will gut aussehen. Für sich, für die Fotos und für den Bräutigam, um ihnen zu gefallen. Johannes schreibt in Offenbarung 21, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Gott schenkt in der Offenbarung dem Seher Johannes eine ganz besondere Sicht von dem, was Gott tun wird. Eine neue Sicht von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Gott macht alles neu. Jesus wird in Herrlichkeit wiederkommen, die Toten werden auferstehen, wir werden in völliger Gemeinschaft mit Gott leben. Und für dieses Wunderbare, für diese Herrlichkeit bei Gott gibt es kaum menschliche Worte. Deshalb gibt es dort so viele Bilder, die ansatzweise versuchen, irgendwas davon deutlich zu machen. Die Braut und der Bräutigam. Ein Fest für alle Sinne. Es gibt das Bild der Braut bereits im Alten Testament in Hosea. Gott sagt seinem Volk, ich will mich mit dir verloben auf ewig. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Gott verlobt sich mit dem Volk Israel. Ein Bild für eine ganz innige, tiefe Beziehung. Im Neuen Testament spricht Jesus auch oft über Hochzeiten oder feiert auf Hochzeiten, zumindest von einer, wissen wir. Es gibt viele Gleichnisse über Hochzeiten. Und als Bräutigam ist oft Jesus gemeint. Manchmal ist es auch einfach nur ein Bild dafür, dass wir bereit sein sollen für das Ende und für den neuen Anfang. Manchmal meint Jesus sich selber damit, meistens. Und die Jünger und die Gemeinde sind aber nicht die himmlische Braut, sondern sie sind die Gäste. Da ist also meistens ein anderes Bild. Bei Paulus kommt dieser Vergleich der Braut erst. Er schreibt im 2. Korintherbrief 11, denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat, wie ein Vater seine Tochter mit einem Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt. Paulus vergleicht hier jetzt tatsächlich endlich mal die Gemeinde mit der Braut Jesu. Christus mit dem Bräutigam und er selber, Paulus, ist sozusagen der Brautführer, der die Braut, die Gemeinde, dem Bräutigam Christus übergibt, zuführt. Und ein bisschen, ich glaube, in unseren Augen ist es tatsächlich und Ohren ein bisschen merkwürdig, wird dieses Bild im Epheserbrief aufgegriffen, in Epheser 5. Da steht in Vers 25, denn er, Christus, möchte sie, die Gemeinde, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln vor ihr treten kann. Da kommt dann zum zweiten Mal dieses Bild. Das ist tatsächlich sehr selten. Ich habe gedacht, es kommt viel häufiger vor mit der Übertragung auf uns, aber es ist doch eher selten. Aber hier ist es. Eine Braut von makelloser Schönheit soll die Gemeinde sein. Es geht dann weiter, es wird weiter erklärt in Epheser 5. Christus hat die Gemeinde geliebt, er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Da wird deutlich, was das bedeutet. Jesus ist in den Tod gegangen, damit das überhaupt möglich ist. Und dann wird eine Brücke geschlagen zurück in den Anfang, sage ich mal, in den Anfang Gottes mit den Menschen. Im ersten Buch Mose, gleich im zweiten Kapitel, wird etwas gesagt, was wir oft zitieren an Hochzeiten. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und der Epheserbrief, der Schreiber des Epheserbriefes, sagt nun, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und seine Gemeinde. So persönlich, so vertrauensvoll, so intim, wie diese Ehe, die im ersten Buch Mose beschrieben wird. So soll und kann die Beziehung sein zwischen Jesus und der christlichen Gemeinde, zwischen Gott und uns Menschen. Dieses Bild beschreibt die innige Beziehung, die Gott sich wünscht. Innig, persönlich, besonders, lebenslang, bindend. intensiv, intim. Eine Liebesbeziehung, eine Lebensgemeinschaft voller Leben, voller Nähe und voller Vertrauen. Liebe Gemeinde, vielleicht ist dieses Bild, dass wir als christliche Gemeinde die Braut Jesu sind, eher fremd für uns. Aber es ist nun mal da. Und irgendwie ist das auch wunderschön. Diese innige Verbindung. Wir sind verlobt. Damals zur Zeit Jesu galt Verlobtsein schon wie verheiratet. Also Verlobte konnten geschieden werden. Und eine Verlobte konnte, wenn der Verlobte starb, tatsächlich Witwe werden. Also so eng war das schon gemeint mit dieser Verlobung. Wir gehören zusammen, wir und Jesus. Nicht nur bis der Tod uns scheidet, sondern und gerade auch über den Tod hinaus. Ich finde, das ist ein Bild zum wirklich zum Neubedenken, zum Neumeditieren. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für uns? Es gibt in Hannover eine Gemeinde, die nennt sich Rockende Braut. War jemand von euch schon mal da? Sie schreiben selber im Internet über ihre Gemeinde, der Name, die Rockende Braut, steht für das, was uns als Gemeinde ausmacht. Rockende Braut bedeutet für uns zu wissen und zu leben, dass wir zu Gott gehören wie eine Braut zu ihrem Bräutigam. Wir gehen nicht zur rockenden Braut, wir sind die rockende Braut. Wir müssen für uns diese Formulierung nicht haben, das ist völlig okay. Ich fand es aber sehr spannend, dass eine Gemeinde sich so nennt. Die ist in der List, falls jemanden das interessiert hat, glaube ich, Sonntagnachmittags Gottesdienst. Liebe Gemeinde, wir sind ihm versprochen, wir sind ihm anvertraut, unserem Herrn. Und schon jetzt hier auf Erden können wir mit aller menschlichen Unzulänglichkeit, die wir mitbringen, das erleben. Eine gewisse Nähe, eine Tiefe, die eines Tages, wenn wir nach dem Tod im neuen Reich Gottes sind, in unendlicher Tiefe erleben können, diese Beziehung. Aber das Wundervolle ist, schon jetzt können wir das erleben. Schon jetzt ist Gott nahe und erfahrbar und einfach da. Und schon jetzt will er uns im Alltag begegnen. Und wie dieses Wort Alltag sagt, ist schon klar, dass das Alltag manchmal aber auch eine Unterbrechung braucht. Dass es manchmal Dinge gibt, die in den Alltag gar nicht so richtig reinpassen, einfach weil wir nicht darauf vorbereitet sind. Wir wollen unseren Tag gut über die Bühne bringen. Manchmal stimmt das bestimmt. Ich glaube, dass wir manchmal eine besondere Art der Vorbereitung brauchen für besondere Begegnung mit Gott. Damit wir ganz bewusst in die Nähe Gottes gehen. Damit wir bereit sind und aufnahmefähig für das, was Gott uns schenken möchte. Und für diese besonderen Momente, die oft, manchmal schon, aber oft nicht zwischen Tür und Angel passieren. Sondern die dann geschehen, wenn wir uns bewusst Zeit nehmen, wenn wir bewusst Ruhe und Stille haben und uns auf Gott konzentrieren und all das andere echt mal ausschalten. Und damit meine ich nicht nur das Handy, sondern auch Dinge, die uns so durch den Kopf wabern. Wir sind manchmal so voll. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Schokolade, die ich so gerne esse, sondern so innerlich so voll. Die ganzen Reize, die auf uns einströmen. Ich merke das manchmal erst im Urlaub, wenn das nicht passiert, wie ich wirklich runterfahren kann. Essen, Termine, Gedanken, Aktionen, Sorgen, was strömt nicht alles auf uns ein? Wer fastet, wer mal auf etwas verzichtet, der kann neue Freiräume schaffen. Er kann sich einen neuen Blick auf sich selber, auf die Welt und auf Gott eröffnen lassen. Mit Fasten können wir Freiräume schaffen, in die Gott neu einkehren kann. Und Fasten kann in vielseitiger Art und Weise eine Entlastung sein. Eine Entlastung für den Körper. Weil viel Schokolade zu verarbeiten ist auch viel Arbeit. Ich weiß das. Fasten kann Entlastung für die Sinne sein, wenn ich mal Reize ausblende und nicht an mich ranlasse. Fasten kann Entlastung für die Seele sein, die einfach mal durchatmen kann, nicht immer auf alles reagiert und alle Sorgen durcharbeitet. Wir sind in der Fastenzeit eingeladen, uns Zeit zu nehmen, den Alltag zu unterbrechen für neue Freiräume. Wir sind eingeladen, unsere Beziehung zu Gott zu überdenken, zu den Mitmenschen. Wir sind eingeladen, über Gewohnheiten nachzudenken oder alte Gewohnheiten abzulegen und neue uns anzueignen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man eine Gewohnheit dann als Gewohnheit hat, wenn man sie 40 Mal hintereinander gemacht hat. Das bietet sich für die Fastenzeit doch perfekt an. Also eine alleinige Entscheidung ändert keine Gewohnheit. Es ist ein guter Anfang. Aber nur eine neue Gewohnheit kann eine alte Gewohnheit ändern. Wir sind eingeladen, uns neu auf Gott zu konzentrieren. Und vielleicht machen wir einfach mal irgendwas anders. Manchmal hilft es, wenn man es jemandem erzählt, der dann auch liebevoll nachfragt, was hast du erlebt, wie geht es dir? Manchmal ist es vielleicht besser, das für sich zu machen und dann zu beobachten, was passiert mit mir, wenn ich 7 Wochen auf Schokolade verzichte, ist das wirklich so schlimm? Ist mein Leben anders, wenn ich keinen Rotwein trinke? Na gut, das fällt mir jetzt nicht so schwer. Was entdecke ich, wenn ich täglich einen Psalm lese? Was löst das in mir aus? Welche Freiräume für Gott tun sich auf? Ich finde das Wort Verzicht in diesem Fall eigentlich gar nicht angebracht, weil ich nicht glaube, dass wir hauptsächlich Menschen sind, die dann verzichten, also Verzichtende, sondern dass wir Beschenkte werden, Empfangende. Und wir können auf vielerlei verzichten. Ihr könnt ja gern drüber nachdenken, aufs Auto fahren, das wird bei manchen wahrscheinlich gar nicht gehen. Aufs Lästern. 7 Wochen ohne Lästern, damit sehe unsere Welt schon ganz gut aus hier. Auf bestimmte Genussmittel verzichten, auf Überstunden verzichten. Das muss man dann mit dem Arbeitgeber klären, ob das geht oder nicht. Aufs Nörgeln verzichten, stattdessen dankbar sein, auf äußere Reize. Menschen, die fasten, erzählen oft von dieser Erfahrung einer neuen Freiheit. Sie erzählen von tiefen Gottesbegegnungen und vom Beschenktwerden trotz Verzicht. Ich möchte einfach dazu anregen, dass wir uns vorbereiten, dass wir diese Chance nehmen und sagen, da ist diese Fastenzeit, wir müssen die nicht einhalten. Darum geht es nicht. Aber vielleicht ist es eine Chance, um etwas neu zu entdecken für unser Leben mit Gott. Und vielleicht erleben wir Gott dann intensiver, anders, einmal ganz neu, wenn wir auf eine Gewohnheit verzichten und mal etwas anders machen. Ich habe vor einiger Zeit den Satz gelesen, den ich euch so als Schluss gerne sagen möchte. Wer innehält, erhält innen Halt. Sehr schön, nicht wahr? Wer innehält, erhält innen Halt. Ich glaube tatsächlich, dass das stimmt. Dass wir innerlich stark werden durch Gott, wenn wir uns Zeit nehmen für diese Gottesbegegnung. Dann wirft uns so schnell nichts mehr um. Dann haben wir einen inneren, festen Standpunkt in Gott. Aber ich glaube, das geht tatsächlich nur, wenn wir auch mal innehalten. Wenn wir uns Zeit nehmen fürs Wachstum, dass wir an Gott richtig andocken können. Wer innehält, erhält Innenhalt. Ich wünsche uns eine gesegnete Fastenzeit, wie auch immer wir sie gestalten. Ich bin gespannt, davon zu hören. Gott segne uns dazu. Amen.